Gut, schön euch alle zu sehen heute Morgen. Herzliche Grüße auch noch aus Berlin, solche Ausrichten von Paul und Wesley. Und wir waren dort auch in der kleinen Brüdergemeinde dort in der Straße. Auch von denen sollen wir Grüße ausrichten. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 17. Peter hat letztes Mal das Kapitel 17 angefangen. Wir wollen auch noch die letzten Verse darin lesen. Aber ich bete einmal kurz. Herr, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und du hast gebetet, dass wir durch dieses Wort geheiligt werden vom Vater. Und das wollen wir auch heute erbitten, dass du uns durch dein Wort heiligst. Und das ist irgendwie ein schweres Wort, was wir gar nicht so richtig verstehen. Aber wir beten, dass du dein Werk in uns tust, dass du uns reinigst, dass du uns ausrichtest, dass du uns dass du zu uns sprichst, wie Peter gesagt hat heute vorhin. Und dass aber dein Wort durch deinen Geist auch in uns zur Kraft wird, die uns umgestaltet, die uns in dein Ebenbild umgestaltet. Dazu hast du uns geschaffen, dass wir dich und deine Liebe und deine Wahrheit und deine Heiligkeit widerspiegeln. Und wir beten, dass du dein Werk tust in uns, während wir dein Wort lesen, während wir darüber nachdenken. Ja, bitte begegne uns und sprich du zu unseren Herzen. Amen. Ja, wir sind mittendrin in diesen Aussprüchen über die verschiedenen Völker, über die Völker rund um Israel zu der Zeit von Jesaja. Letztes Mal ging es um Damaskus, um die Aramäer. Damaskus ist heute noch bekannt als Hauptstadt von Syrien, im Nordosten von Israel. Und in dem Kapitel ging es aber auch darum, und das ist auch der Hintergrund dieser Aussprüche über die Völker. Es sind nicht einfach nur prophetische Worte, die über diese Völker gesprochen werden, sondern Gott hat es dem Propheten Jesaja gegeben, er hat es aufgeschrieben, er hat es weitergegeben an das Volk Israel. Und das Volk Israel sollte sehen, sollte hören, was ist mit diesen Völkern? Auf welchem Weg sind diese Völker? Und dann eben, und letztendlich, das ist der Hintergrund, Israel als eigener Staat, als eigene Macht sozusagen. Sie sollten sich weiterhin verstehen als das Volk Gottes, dessen König, ja, sie hatten einen König. Gott hatte ihnen einen König gegeben. David, ein Mann nach meinem Herzen. Und ja, er hatte David gesagt, es wird immer ein Nachkomme von dir auf dem Thron sitzen, wenn ihr denn in meinen Ordnungen wandelt. Wenn sie in meinen Ordnungen wandeln, so will ich diese Dynastie erhalten. Aber in dieser Verheißung, die Gott David durch den Propheten Nathan gegeben hat, ging es um mehr. Es ging um das ewige Reich. Es ging um den ewigen König, um den Christus, der kommen sollte. Aber es ging auch real um diese Geschichte von dem Volk Israel und von den Königen David und seine Nachkommen. Aber im Hintergrund steht eigentlich immer, und das ist das, was im Gesetz des Mose festgelegt hat, wenn es einen König gibt, was soll der König machen? Er soll sich beugen unter die Herrschaft des wahren Königs des Volkes Israel. Und nicht nur des Königs von Israel, sondern des Königs über Himmel und Erde. Des Königs über die ganze Welt. Und darum geht es in Jesaja. Gott öffnet Jesajas Blick nicht nur für das Volk Israel, sondern für das ganze Weltgeschehen drumherum. Und das ist hier viel, hat hier viel mit Geschichte zu tun. Wir werden heute auch nochmal kurz eine Karte sehen und uns mit ein paar geschichtlichen Fakten beschäftigen. Und das ist für manche ein bisschen mühsam und schwierig. Aber wisst ihr, das soll uns zeigen, das ist nicht einfach irgendeine Story, die sich irgendwer ausgedacht hat. Sondern das ist reale Geschichte, das passiert. Gott ist der lebendige Gott, der in der Geschichte der Menschen wirkt und hineinspricht und auch heute in diese Zeit der Herr der Geschichte, nicht nur der Herr der Gemeinde, nicht nur dieser Gott, an den die Leute glauben in der Gemeinde. Nein, er ist der Gott der ganzen Welt und er hat das Weltgeschehen in seiner Hand. Das, was gerade passiert, wenn du die Nachrichten guckst, das ist nicht etwas, was von Gott getrennt ist. Und guck bitte nicht die Nachrichten so, als ob es von Gott getrennt ist. Führ doch bitte nicht. Und das ist das, worum es hier auch geht. Es ist eine Ermahnung an das Volk Gottes. Guck mal, das sind die Völker, die ohne Gott leben, die ihre eigenen Götter aufgerichtet haben. Und diesen Göttern folgen, diesen Götzen. Und der größte Götze ist, oder hinter diesen ganzen Götzen steht eine Macht. Es steht die Macht der Finsternis. Der Fürst dieser Welt, der steht dahinter. Und diese Götzen, die sind gar nicht unbedingt jetzt irgendwelche Götterbilder, sondern es geht um das, was das menschliche Herz bestimmt. Und der Teufel, der Widersacher, er zeigt sich als derjenige, der sich groß und stark macht und ein Despot, einer, der andere beherrscht und niederdrückt. Und genau das will er den Menschen vermitteln. Ja, du kannst Macht gewinnen über andere. Du kannst groß werden. Du kannst reich werden. Du kannst all das haben. Und deswegen sagt das Neue Testament, Habgier, das ist Götzendienst. Es geht um diese Dinge, diese Völker, sie laufen diesen Göttern nach und sie meinen, groß und stark zu werden. Und sie werden groß und stark, wie Peter letztes Mal gesagt haben. Ja, sie werden erfolgreich. Aber dann kommt das Gericht Gottes über sie. Und es bricht alles zusammen. Und insofern ist das die Warnung. Es ist die Warnung Gottes auch an sein Volk. Hey, schmiede doch keine Koalitionen mit diesen Mächten, mit diesen Völkern. Geh doch nicht diesen weltlichen Weg. Such doch nicht die Götzen der anderen Völker. Und das ist hier in Kapitel 17, geht es dann nicht nur um die Aramäer, sondern auch um das Nordreich Israel, die ja einen Pakt geschlossen haben mit den Aramäern gegen die Assyrer. Und sie wollten, weil Juda nicht mitgemacht hat, wollten sie Juda platt machen, das Südreich. Und in diesen Versen spricht Gott auch immer mit seinem Volk. Und hier wirklich ist in Kapitel 17 wirklich der Fokus dann mehr und mehr stärker auf das Volk Israel, insbesondere auf das Nordreich gerichtet, die ja auch zum Volk Israel gehörten. Und ich fand den Vers 10 so wichtig und bedeutsam. Da steht, ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Wisst ihr, hier offenbart sich Gott uns. Hier offenbart sich Gott seinem Volk. Er sagt, ich bin der Gott deines Heils. Ich bin der Gott, der dich rettet. Ich bin dein Rettergott. Hast du das vergessen? Ich bin dein Retter. Egal, um welche Not es auch immer gehen mag. Egal, wo der Feind versucht, in deinem Leben hineinzuwirken, hineinzupfuschen, wo der Feind versucht, dich niederzuhalten, wo er dich versucht, fertig zu machen, wo er versucht, Herrschaft über dich zu gewinnen, wo er dich an der Nase rumführen will, egal wo, du hast einen Retter. Hast du das vergessen? Überleg mal, wo brauchst du gerade Heil? Wo brauchst du gerade Rettung? Es gibt einen Rettergott. Du hast einen Retter. Vergiss das nicht. Und wende dich diesem Retter zu. Er will auch heute dein Retter sein. Er will dein Retter sein in Ewigkeit. Aus Gottverlassenheit und Gottes Ferne. Du weißt gar nicht, wer Gott ist. Du sitzt hier vielleicht einfach nur so, weil du mitgeschleift wurdest. Oder weil du so nett eingeladen wurdest. Aber vielleicht kennst du diesen Gott gar nicht. Und lebst dein Leben ohne Gott und weißt gar nicht, wozu du dieses Leben lebst. Sinnlosigkeit. Auch aus daraus will und kann er dich retten. Aus Gottverlorenheit. Dass dein Leben nicht in die Irre läuft. Du läufst und läufst, lebst dein Leben und am Ende kommst du an, am letzten Tag deines Lebens. Wir alle werden einen letzten Tag haben. Vielleicht ist er heute. Das weiß keiner von uns. Und irgendwann ist dieser letzte Tag und du gehst. Du verlässt dieses Leben. Was passiert dann? Die Bibel sagt ganz klar, dann stehen wir vor Gott, unserem Richter. Und dann wird er uns richten nach unserem Leben, wie wir es gelebt haben. Und wenn du dein ganzes Leben gelebt hast, für dich selbst, ohne Gott. Wenn du dein ganzes Leben gelebt hast, ja, du hast vielleicht versucht, immer ein guter Mensch zu sein, aber hast den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wie man so schön sagt. Dann wirst du vor Gott stehen und du wirst erkennen, alles, was in deinem Leben Gutes, Schönes gewesen ist, alles Gute, was du getan hast und dir selbst auf die Rechnung positiv schreibst, all das hat er bewirkt. Und du hast ihm nie Danke dafür gesagt. Du hast ihm nicht die Ehre dafür gegeben. Nein, du stellst dich hin und sagst, ich war doch ein guter Mensch. Ja, wer hat dich geschaffen? Wer hat dich so geschaffen, wie du bist? Wer hat dir das gegeben, was du hast und was du dann einsetzen konntest in diesem Leben? Und du brüstest dich selber, wie Paulus sagt, na, was hast du, was du nicht empfangen hast? Aber wenn du das alles, was du hast, empfangen hast, warum brüstest du dich und rühmst dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von wem? Von Gott, dem Vater der Lichter. Also gebührt ihm die Ehre und ihm allein. Aber du lebst dein ganzes Leben lang ohne Gott und gibst ihm nicht die Ehre dafür. Und dann stehst du am Ende vor deinem Gott, der dir all das gegeben hat, der dich so reichlich gesegnet hat und dich ja, sogar so viel gegeben hat, dass du teilweise, ohne dass du Gott gekannt hast, hast du trotzdem Gutes getan in diesem Leben. Gibt's manchmal. Gibt's so gute Menschen, die nicht glauben, die nicht an Gott glauben, die ihm nicht die Ehre geben. Und trotzdem sind sie verloren. Warum? Weil sie sich hinstellen vor ihren Richter und sagen, ja, das habe ich doch gut gemacht, oder? Gott sagt, du hast nichts verstanden. Du hast nichts begriffen. Du bist blind durch diese Welt gegangen und du hast dich nicht heilen lassen von deiner Blindheit. So oft bin ich dir begegnet und habe versucht, habe angeklopft, habe gesagt, hey, komm, mach doch mal die Augen auf. Du bist doch nicht von dir selbst in diese Welt hineingekommen. Du hast doch nicht selbst gedacht, ja, ich werde mal jetzt ein Mensch und dann werde ich so ein toller Supermensch hier. Du bist geschaffen. Und ich bin dein liebender Vater. Ich bin dein Schöpfer. Und ich bin auch dein Retter. Aus deiner Finsternis, aus deiner Gottverlorenheit, aus deiner Blindheit. Wisst ihr, wenn das Gericht kommt und wir nicht an den Punkt gekommen sind, dass wir uns Gott beugen, was passiert dann? Wir müssen alle, jedes Knie wird sich beugen müssen. Und die Liebe, die Gott uns so gerne schenken würde, sein Herz blutet darüber. Aber wir werden in Ewigkeit das nicht schmecken, sondern das Verderben in der Hölle. Es gibt einen Rettergott, der dich davor bewahren will, der sich ausstreckt und sagt, lass dich doch retten aus dieser Masse von Menschen, die ihrem Untergang entgeht. Das ist wie die Lemminge, wisst ihr? Die rennen alle über die Klippen in ihr Verderben rein. Lass dich doch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus diesem verdrehten, diesem blinden Geschlecht, was in ihren Untergang rennt. Und für dich, der du gerettet bist, der du den Retter erkannt hast, der du erkannt hast, ja, ich weiß, alles, was gut und vollkommen ist in meinem Leben, das kommt von Gott und ihm sei die Ehre dafür. Das fand ich so schön gestern bei der Hochzeit, ne? Wir haben uns so gefreut, ne? Und am Ende ist Sam, der Bräutigam, nochmal aufgestanden und hat gesagt, ja, das war alles so toll, so ein wunderbarer Tag und es ist alles so schön und ich will Gott dafür danken, ihm die Ehre dafür. Du hast vergessen den Gott deines Heils, an den Felsen deiner Zuflucht hast du nicht gedacht. Und wir haben einen Gott, der uns wohlgesonnen ist, der uns Heil bringen will, der uns retten will, der unsere Zuflucht, unser Fels sein will. Du kannst auf diesem Felsen kannst du leben. Wisst ihr, alles andere wird erschüttert. Alles andere wird erschüttert, ich sag's euch. Und jetzt ist die Zeit, wo gerüttelt und geschüttelt wird. In meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben, hier in der Gemeinde, in der ganzen Welt wird gerüttelt und geschüttelt. Was bleibt? Der Fels unserer Zuflucht. Da finden wir Zuflucht. Da finden wir Geborgenheit. In Jesus Christus, unserem Herrn, der für uns gestorben ist, für unsere Sünde, sodass wir gerettet sind und der auferstanden ist von den Toten und lebt in Ewigkeit. Also gibt es etwas, wo du Heil brauchst. Heilung. Wo du Rettung brauchst, such nicht da, wo die Menschen suchen, die Gott nicht kennen, sondern suche bei dem, der Gott deiner Rettung ist, der Gott deines Heils ist. Suche bei dem Felsen deiner Zuflucht, rette dich auf dem Felsen deiner Zuflucht. Und das ist das, was Jesaja dann sieht in Vers 12. Wir gehen jetzt hier weiter. Wehe, ein Getöse vieler Völker, wie das Tosen der Meere tosen sie und ein Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen, wie das Rauschen vieler Wasser. Doch er bedroht sie und sie fliehen in die Ferne. Und sie werden gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie die Raddistel vor dem Sturm. Zur Abendzeit, siehe da, jähes Erschrecken, ehe es morgen wird, gibt es sie nicht mehr. Das ist das Geschick derer, die uns plündern und das Los derer, die uns berauben. Und Jesaja sieht hier das kleine Südreich Juda und das kleine Jerusalem. Und er sieht diese große Streitmacht Assyrien, die ja das Nordreich platt gemacht haben, die Aram platt gemacht haben. Ja, und auch wenn Hiskia, der König Hiskia, wenn Ahas, sein Vater Ahas hat diesen Bund mit Assyrien gemacht, aber das war denen egal. Die sind angerauscht gekommen und wollten alles platt machen, alles sich zu eigen machen. Und die sind gekommen mit einem riesigen Heer, nicht nur ihre eigenen Leute, sondern verschiedene Völker waren in diesem Heer versammelt. Und das ist das, was Jesaja sieht, er hört es geradezu, wie so eine Welle kommen sie an mit ihrem riesigen Heer. Und so wie Gott Ahas gesagt hat, hey, hab keine Angst davor, weil ich bin da. Wisst ihr, das ist wie die alte Kindergeschichte, und es ist überhaupt keine Kindergeschichte, es ist eine Erwachsenengeschichte, aber wir lesen sie gerne mit unseren Kindern, weil sie so deutlich vor Augen führt, wie groß unser Gott ist. David und Goliath, oder? Na, Goliath protzt rum mit seiner Stärke, mit seiner Macht, mit seiner Kraft und sagt, kommt her, wenn ihr mutig seid. Und alle im Volk Gottes machen sich in die Hose. Aber da ist einer, der aufsteht und sagt, nein, das lasse ich nicht zu. Er steht im Glauben auf und sagt, was ist dieser Unbeschnittene? Was ist das für ein Mensch? Er ist geschaffen von Gott, aber er lästert den lebendigen Gott und sein Volk? Nee, ich stehe auf. Ich lasse es nicht zu. Und er sagt, du kommst mit all deinen Waffen, mit all deinen Fähigkeiten, mit all deiner Stärke, aber ich komme im Namen des lebendigen Gottes. Und Gott sagt, nicht durch Macht oder Kraft. Ja, ihr seid die Kleinen, die Schwachen, das kleine Häuflein. Aber ich bin der starke Gott. Und das passiert hier. Diese Welle kommt an. Und wir haben das schon gelesen. Ihr könnt euch das auch nochmal notieren, ne? Die das noch nicht gelesen haben. 2. Könige 19, Vers 35, als die Assyrer da ankamen, ne? Und Jerusalem belagert haben mit ihren Hunderttausenden von Soldaten. In einer Nacht hat der Engel des Herrn 185.000 von diesen Soldaten niedergemacht und sie mussten sich zurückziehen. Und das ist das, was hier gemeint ist. Das, was Jesaja hier sieht. Aber er sieht auch in die Zukunft. Du kannst es auch nachlesen in der Offenbarung, es wird noch einmal so geschehen, dass sich alle Völkerschaften versammeln werden gegen Israel. Und in Kapitel 19 von Offenbarung, Vers 19 bis 21, lesen wir, dass Jesus aus dem Himmel herabkommen wird und dieses ganze Völkerheer sich alle zusammentun werden. Er wird sie allein durch das Schwert, was aus seinem Mund geht, vernichten. Das heißt, das Wort, was er ausspricht. Wir gehen weiter in Jesaja 18. Wehe Land des Flügelgeschwirrs, jenseits der Ströme von Kusch, das Boten auf dem Meer entsendet und in Papyruskähnen über der Wasserfläche. Geht hin, schnelle Boten, zu der Nation, die hochgewachsen und blank ist, zu dem Volk, das weit und breit gefürchtet ist, zu der Nation, die mit gespannter Kraft alles zertritt, deren Land Ströme durchschneiden. Ihr alle Bewohner des Festlandes und die ihr auf der Erde ansässig seid, wenn man ein Feldzeichen auf den Bergen aufrichtet, seht hin. Und wenn man ins Horn stößt, hört hin. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Ich will mich ruhig verhalten und will zuschauen an meiner Stätte wie flimmernde Glut bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernteglut. Denn vor der Ernte wird die, wenn die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, wird er die Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken entfernt er und reißt er ab. Sie werden allesamt den Raubvögeln der Berge und den Tieren der Erde überlassen werden. Und die Raubvögel werden den Sommer darauf zubringen und alle Tiere der Erde werden darauf überwintern. Ein merkwürdiges Wort. Wenn du das liest, denkst du, ja, okay, ich lese was anderes. Verstehe ich nicht. Wer ist das Volk, von dem hier die Rede ist? Land des Flügelgeschwirrs. Hier ist die Rede von einem Heuschreckenschwarm. Flügelgeschwirr. Ein Land, aus dem Heuschreckenschwärme kamen. Es kann aber auch übertragen gemeint sein, diese Soldatenheere, die da kommen. Jenseits der Ströme von Kusch. Und jetzt ist hier das Land Kusch angesprochen. Und da bitte ich jetzt mal die Karte aufzumachen. Anzuwerfen. Paula, kannst du die anwerfen? Weißt du, wo sie ist? Ja, da ist sie. Gut, super. Hier sieht man einmal so eine rote Linie. Das ist das alte ägyptische, das alte Ägypten in der Zeit, die Herrschaft Ägyptens durch den Pharao deutlich macht. Man spricht von dem neuen Reich. Dort war Ägypten besonders mächtig und stark. Eine Großmacht, wenn du so willst. Und in dieser Zeit haben sie in diesem Gebiet geherrscht. Aber dann ist ihre Herrschaft im Nahen Osten weiter zurückgegangen. Und in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, von Jesaja, hat eine andere Macht ist groß geworden, auch über Ägypten. Und zwar das Land Kusch oder man sagt auch die Nubier. Und das ist das Land, was man da unten sieht, die Stadt Napata, das ist sozusagen das Ursprungsgebiet der Nubier. Und dort ist dieses Land Kusch entstanden. Und die Soldaten oder die Herrschaft von Kusch, sie haben ihre Herrschaft ausgeweitet nach Norden und sind Herrscher geworden auch über Ägypten. Man spricht, das ist die 25. Dynastie, die kuschitische Dynastie in Ägypten. Und das ist das, worüber Jesaja hier spricht. Das ist dieses Volk, was kommt hier, die Nation, die hochgewachsen und blank ist, zu dem Volk, das weit und breit gefürchtet ist, zu der Nation, die mit gespannter Kraft zertritt, deren Land Ströme durchschneiden. Und Kusch, beziehungsweise Ägypten, die eben die Herrschaft in Ägypten übernommen haben. Sie waren eine Gegenmacht gegenüber Assyrien. Und Israel ist so zwischen diese beiden starken Mächte dazwischen gekommen. Und es ging dann immer um die Frage, ja, mit wem gehst du? Mit wem hältst du es? Wir kennen das aus unserer Geschichte. Die Geschichte des Kalten Krieges, USA, Sowjetunion, heute vielleicht auch noch so ein Stück weit, USA, Russland. Und du musst irgendwie sehen, als kleines Ländle, welche Stellung beziehst du, mit wem hältst du es, um irgendwie überleben zu können. Und so war es auch für Israel. Sie haben ständig sich überlegt, mit wem koalieren wir. Mit wem machen wir uns eins? Und das ist, wie gesagt, diese Aussprüche über die Völker. Gott spricht mit seinem Volk darüber und macht ihnen deutlich, das ist das Schicksal dieser gottlosen Völker. Aber ihr, haltet ihr euch doch bitte an den Gott eures Heils und kommt zu dem Felsen eurer Zuflucht. und sucht nicht die Hilfe darin, zu koalieren mit diesen Mächten. Denn sie sind dem Untergang geweiht. Gott spricht hier über dieses mächtige Volk, aber er sagt, guck mal, es wird wie bei der Ernte, der Weinernte sein, da sind diese Reben mit den Trauben dran, aber die werden abgeschnitten und was passiert? Vers 5, vor der Ernte, wenn die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, wird er die Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken entfernt und reißt er ab. Sie werden allesamt den Raubvögeln der Berge und den Tieren der Erde überlassen werden. Und die Raubvögel werden den Sommer darauf zubringen und alle Tiere der Erde werden darauf überwintern. Was meint er hier? Es wächst etwas. Eine prächtige Weinernte steht bevor. Du denkst so, wow, wir werden so viel Trauben haben. Wir werden so eine reiche Ernte einbringen. Oh, das wird ja so gut sein. Und bevor du die Ernte einbringen kannst, wird es abgeschnitten. Und das, was da so herangereift ist und woran du dich so nähren wolltest, es wird von den Tieren des Feldes, von den Raubvögeln, es wird es gefressen. Das spricht darüber, über die Macht, die die Kuschiter hier gewonnen haben über Ägypten. Wie gewonnen? So zerronnen. Nur nach wenigen Jahrzehnten der Macht sind die Assyrer gekommen und haben die kuschitische Dynastie wieder in ihre Schranken verwiesen und haben sie aus Ägypten weggetrieben. Vers 7. In jener Zeit wird dem Herrn der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden von einem Volk, das hochgewachsen und blank ist und von einem Volk, das weit und breit gefürchtet ist, von einer Nation, die mit gespannter Kraft alles zertritt, deren Land Ströme durchschneiden, zur Stätte des Namens des Herrn der Heerscharen zum Berg Zion. Das finde ich so krass bei diesen ganzen Prophezeiungen hier über diese verschiedenen Völker. Was sagt Gott? Er sagt, auch dieses Volk wird sich zum Herrn wenden. Und es ist schon erfüllt worden, das ist im Grunde das heutige Sudan, der heutige Sudan und das südliche Ägypten. Ja, dort gibt es 2 Millionen Christen. Das ist im Vergleich zu der großen Anzahl von Menschen, die dort leben, noch ein kleiner Prozentsatz. Aber es gibt Menschen, die sich zum Herrn gewandt haben. Ja, es gab eine Zeit, wo dieses ganze Land christianisiert worden ist, wie man so schön sagt. Und dann kamen die Araber und haben diese Länder erobert und haben ihre Macht dazu genutzt, den Islam dort herrschend zu machen. Aber es gibt immer noch Christen dort. Und es gibt immer wieder neue Christen, Menschen, die zum Glauben kommen. Trotz aller Verfolgung, trotz allem Druck, der dort herrscht, kommen Menschen zum Glauben. Und das ist das, was Jesaja hier prophezeit hat. Und er prophezeit noch mehr. Er prophezeit über das 1000-jährige Reich. Wenn in diesem Land Menschen Geschenke dem Herrn darbringen werden. Und das ist das, was Johannes sieht. Er sieht den Himmel und er sieht Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, die dort zusammen sind, um dem Herrn Ehre zu bringen. Und der Jesaja sieht ja dann das 1000-jährige Reich, wenn aus allen Völkern Menschen nach Jerusalem pilgern werden, um Weisung zu suchen vom Christus, vom König, wo sie aber auch Geschenke darbringen. Und die Nubier, die Kuschiter sind dabei. Die sind dabei. Auch jetzt schon. Ich glaube, das, was ich eigentlich vorhatte, lasse ich jetzt. Ich werde jetzt nicht weitergehen. Wir werden vielmehr nochmal wir nehmen uns einfach Zeit, das nochmal zu bedenken. Wir haben einen Gott, der Gott unseres Heils ist. Einen Rettergott. Wir haben einen Felsen, der unsere Zuflucht ist. Der Gott Israels hat sich in Jesus Christus offenbart als der Gott aller Völker. Der Herr und Retter aller Völker. Er ist dein Retter, wenn du es zulässt, wenn du ihn annimmst, wenn du bekennst, ja, ich brauche Rettung, ich brauche Heil. Es ist Heil und Rettung für dich da. Und wenn du einer der Geretteten bist, kannst du mit einstimmen in das Lob und in den Dank und in die Anbetung Gottes. Und du kannst ihn anbeten, nicht nur durch Lieder, wenn wir hier Lieder singen, sondern du gibst ihm die Ehre, wenn du ihn in deiner Not suchst. Rufe mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Das ist wahre Anbetung, Geschwister. Wenn wir in unserem Lebensalltag ihn suchen, ihn auf ihn unsere Hoffnung setzen, auch im Weltgeschehen, Geschwister, in dem Weltgeschehen, in dem wir stehen. Gott sagt, ich will dich retten, ich will dein Retter sein, ich will dein Zufluchtsort sein. Wenn du in Sorgen bist um die Klimaveränderung, wenn du in Sorge bist um Atomkriege oder sonst irgendwas, suche deine Zuflucht beim Herrn, nicht in politischen Koalitionen. Lass dich nicht diesen ganzen bescheuerten Kampf ein. Bist du Anti-Russland oder Pro-Russland? Weißt du? Vergiss das. Es geht um die Frage, bist du Pro-Gott oder Anti-Gott? Pro-Christus oder Antichristus? Das ist die entscheidende Frage. Worauf setzt du deine Hoffnung in dieser ganzen Erschütterung, in der du lebst, wo alles erschüttert wird? Vielleicht auch persönlich, in Krankheiten, in Enttäuschungen, in persönlichen Beziehungen, die irgendwie kaputt gehen. Wo rettest du dich hin? Was ist der Felsen deiner Zuflucht? Gott sagt, hast du vergessen, dass ich es bin? Selbst diese Völker, in diesen Völkern, sie haben es erkannt. Ja, und wir gehören ja auch dazu. Wir sind ja eigentlich auch, ne? Wir Deutschen sind ja, wir Germanen, wir waren auch gut im Götzen anbeten. Und wir sind es heute noch, wenn du in unser Land hineinguckst, leider Gottes. Obwohl das Evangelium zu uns gekommen ist, obwohl die Wahrheit des Wortes Gottes unter uns bekannt ist, wenden wir uns wieder den Götzen zu und Gott fragt, hast du den Gott deines Heils vergessen? Ja, selbst für diese Völker ist Gott der Gott des Heils und der Felsen der Zuflucht. Und so tu es wie diese Nubier. Bring deine Gaben zum Herrn. Was ist die größte Gabe, die wir bringen können? Römer 12. Stefan Eschke vor einiger Zeit gepredigt, ne? Bring dein eigenes Leben auf den Altar. Als vernünftigen Gottesdienst. Hier ist mein Leben, Gott. Hier ist mein Leben. Ich will das für dich leben. Ich will es im Vertrauen auf dich leben. Ich will dich als den Gott meines Heils feiern. Ich will dich preisen. Ich will dich erheben. Und wenn mich irgendjemand fragt, was ist deine Hoffnung? Was ist deine Zuversicht? Warum bist du in diesen Zeiten so hoffnungsvoll? Warum bist du so zuversichtlich? Dann will ich davon erzählen. Ja, ich habe einen Gott des Heils. Ich habe meinen Gott, der mein Retter ist. Ich habe einen Felsen der Zuflucht, auf dem mein Leben gegründet ist. Und das nicht wankt, egal was auch immer passieren mag, in meinem persönlichen Leben oder in dieser Weltgeschichte. Sie bringen dem Herrn Geschenke dar. Und das ist es. Römer 12, damit will ich schließen. Römer 12, Vers 1. Ich habe hier bei Open Doors habe ich was gelesen, oder beziehungsweise IDEA hat über Open Doors berichtet. Das ist schon, der Bericht ist schon 2 Jahre alt. Da ging es um eine Versammlung, die sie gemacht haben, ihre Jahresversammlung. Und das Motto war Erweckung. Open Doors ist eigentlich eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert in dieser Welt. Und viele unserer Geschwister auf dieser Erde werden schwer und schlimm verfolgt. Und sie machen darauf aufmerksam und sie kümmern sich um die Geschwister und dienen ihnen. Und sie haben ihre Versammlung gehabt und sie hatten das Thema Erweckung. Ist das nicht wunderbar, wenn du dich mit Christenverfolgung beschäftigst, dass du über Erweckung sprechen kannst? Und ich will hier nur mal ein Bruder hat hier, wird hier zitiert, der Moment, ich muss es finden hier. Ein Bruder wird hier erwähnt, ein Missionar, der dort im Nahen Osten aktiv ist. Dieser Bruder sagt, dass für eine Erweckung die größte Herausforderung nicht der radikale Islam ist, sondern das Namenschristentum. Die größte Herausforderung für eine Erweckung ist nicht der radikale Islam, sondern das Namenschristentum. Damit bezeichnet er Christen, die sich nicht engagieren wollen und inmitten drängender Zeiten selbstzufrieden sein. Dabei beginne Erweckung damit, dass Christen beteten und radikalen Gehorsam gegenüber Gott zeigten. Die Erweckung fängt mit uns und bei uns an. Und die Bedrängnis von außen, das ist egal. Er sagt dies, oder hier heißt es, dies habe er vielerorts in seiner Arbeit im Nahen Osten unter den dortigen Christen erleben dürfen. So seien in den vergangenen 10 bis 20 Jahren mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in den vergangenen 1400 Jahren zuvor. Er sagt, Erweckung bringt häufig Verfolgung mit sich. Vielleicht ist das, warum wir nicht Erweckung wirklich wahrhaftig suchen, weil wir wissen, was es kostet. Der Teufel versucht natürlich, nämlich Aufbrüche zu verhindern. Daraus entsteht aber weitere Erweckung. Er rief dazu auf, Christen in Verfolgungsländern als Vorbild für das eigene Glaubensleben zu betrachten und für sie zu beten. Was sagt Paulus in Römer 12, Vers 1? Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Kehre zurück zum Gott deines Heils. Egal da, wo du angegriffen wirst, wo diese Welle der Macht auf dich zukommt, des Feindes. Dein Gott ist viel größer. Der macht einmal und wechselt in die. Der kleine David nimmt einfach nur einen Stein und tschick, rums fällt der große Goliath fällt. Aber was kostet es? Was ist der Schlüssel dafür, dass wir das erleben? Dass wir sagen, ja, dieser Gott, der mich gerettet hat, ich will mein ganzes Leben von ihm retten lassen. Alle Bereiche meines Lebens. In allen Bereichen meines Lebens sollst du mein Retter sein. In allen Bereichen meines Lebens sollst du meine Zuflucht sein, sollst du mein Fundament sein. Ihm alles auszuliefern, mein ganzes Leben, ganze Sache zu machen. Wisst ihr, und darum ringt Gott mit dem Volk Israel die ganze Zeit. Er sagt, kommt doch zu mir. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, mit allem, was du bist. Liebe ihn. Was heißt ihn zu lieben? Ihm vertrauen, ihm glauben. Mich ihm ausliefern. Und du kannst es. Du kannst das machen. Warum? Weil er dir bewiesen hat, dass er gut ist, dass er gut für dich ist. Er hat sein Leben für dich gegeben, als du noch sein Feind warst. Wie sollte er dir nicht alles schenken, alles, was du brauchst, alles, was gut ist? Vertraue ihm in deinem ganzen Leben, in allen Bereichen. Wisst ihr, was dann passiert, wenn wir das machen, wenn wir uns ihm ganz darbringen? Wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt dieses Feuer aus dem Himmel, wie bei Salomo im Tempel. Wisst ihr, das Brandopfer lag auf dem Altar und was kam? Feuer kam aus dem Himmel und verzehrte das Brandopfer. Der Heilige Geist, das Feuer aus dem Himmel kommt und erfüllt uns und wir brennen. Wir sind brennend im Geist. Sehnst du dich danach? Dann liefer dich ganz aus dem Herrn. Ganz. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir beten. Lass uns einfach zusammen beten. Und wenn du laut beten möchtest, kannst du laut beten. Wenn du es leise tun willst, dann tu es leise. Ich schließe dann das Gebet ab. Ja, und ich danke dir, Herr, dass du der Gott bist, der rettet uns, rettet aus ewiger Verdammnis, aber auch ja aus allen kleinen und großen Nöten unseres Lebens, der uns ja uns in den Frieden hineinführt, der höher ist als alle Vernunft in jeder Situation unseres Lebens, Herr. Unsere Seele schwankt, unsere Seele geht hin und her, aber du bist fest, du stehst fest, du bist der treue Gott, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist der Felsen, auf dem unser Leben gegründet ist. Und Herr, das ist so ein großer Trost, Herr. Da gibt es nichts, was dir zu groß oder zu klein ist. Und auch keine Sünde, die zu groß wäre, als dass du sie nicht vergeben kannst. Herr, wir preisen dich dafür. Und wir wollen, ja, unser ganzes Leben in deine Hand anvertrauen, hineinlegen. Wollen unser Leben ganz neu auf den Altar legen, wie Paulus es sagt, als lebendiges Opfer. Herr, unser ganzes Herz, unsere ganze Seele, alles, was wir sind und alles, was wir haben, soll dir gehören, soll dein sein. Wie du dich uns ganz gegeben hast, wollen wir uns dir auch heute wieder neu geben und weihen und sagen, wir sind dein. Und alles, was wir leben, das leben wir im Vertrauen auf dich und dir zur Ehre. So bitten wir dich, dass du uns befähigst dazu durch deinen Geist, dass dieses Gebet nicht nur Worte sind, sondern dass es zur Tat wird in uns, in unserem Leben. Dass wir neu sehen und begreifen, wie herrlich und wunderbar du bist. Dass wir ja in diesen Dingen, von denen ich gesprochen habe, von den Dingen in unserem Leben, wo wir Rettung und Heil brauchen und wo wir uns neu ausstrecken, dass wir dich auch wieder neu erleben als unseren Retter, als unseren Hirten, der für uns sorgt, der, ja, du willst deine alltäglichen Wunder in unserem Leben tun, um dich zu offenbaren, uns persönlich auch, in unserem persönlichen Leben. Und du wartest nur darauf, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen. Jesus, wir bitten dich, dass du dass du uns ergreifst, Herr, neu ergreifst, sodass wir voller Begeisterung auch von dir erzählen, all denen, die dich nicht kennen, weil wir ein Gott des Heils haben, weil du der Gott unseres Heils bist und der Fels unserer Zuflucht. Amen.